Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
Sam Foster erlebte den Krieg. Den Krieg in seiner Straße, in der Orchard Street, New Haven, Connecticut. Damals, Anfang der 90er Jahre.
I have two buildings directly across the street from here, which they call the Two Sisters.
Da direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite gibt es zwei Gebäude. Man nennt sie die zwei Schwestern. Als ich zum ersten Mal rüberging, sah ich, wie sie aus den Fenstern im Erdgeschoss heraus Drogen verkauften. Dann ging die Polizei rein. Es gab Schießereien und es war wirklich schlimm. Das war ein Krieg.
Die Polizei kam immer nur mit Blaulicht. Stirnackige weiße Cops sprangen aus dem Auto, verhafteten wahllos schwarze Jugendliche und rasten wieder zurück Richtung Hauptquartier. Von den Hochhäusern warfen die Gangs alte Fernseher auf die Streifenwagen, Szenen des Untergangs. Lieutenant J.D. Smith war damals bei den Polizeikommandos. Heute geht er zu Fuß durch die Orchard Street oder nimmt das Dienstfahrrad. Alle kennen ihn, alle respektieren ihn. Geranien hängen vor jenen Fenstern, aus denen damals Drogen verkauft wurden. Die Straßen sind gefegt. Smith plaudert hier, fragt da.
Senor!
Hello.
How are you?
Okay.
How's business?
So, so. Survive?
Surviving? Been down to Puerto Rico recently? All right, brother, I'll talk to you later. Adios.
In New Haven gab es eine sanfte Revolution in der Polizeiarbeit. Die Kriminalitätsrate sank um 60%. Dank Community Policing, dank gemeindeorientierter Polizeiarbeit.
Folge 4. USA. Cops können auch anders. Von Heiner Wember und Jürgen Schäfer.
Lieutenant J.D. Smith steigt heute entspannt in seinen Streifenwagen. Lässig legt er den linken Ellenbogen auf das heruntergekurbelte Seitenfenster. Er schiebt die Sonnenbrille in die Stirn, dann gibt er langsam Gas. Er ist der Prototyp des amerikanischen Cops. Ein Nachfahre irischer Einwanderer mit blauen Augen und so weißer Haut, weißer geht's nicht. Smith in seiner blauen Uniform bildet einen starken Kontrast zu den Kids in der Orchard Street. Die sind meist schwarz und tragen die Jeans knietief, wie die Hip-Hop-Stars auf MTV. Smith fährt im Schritttempo durch die Orchard Street, vorbei an frisch gestrichenen Holzhäusern im viktorianischen Stil. Auf der Straße spielen Mädchen. Als sie den Polizisten sehen, werfen sie ihre Roller hin und schenken dem Cop einen Lolli.
Well, I've been here for 16 years. I think that if I don't know him by name.
Ich bin hier seit 16 Jahren. Vielleicht kenne ich nicht alle hier im Viertel namentlich, aber trotzdem weiß ich doch etwas über sie. Wo sie leben. Oder ich kenne irgendeinen aus ihrer Familie, wo sie zur Schule gehen. Die meisten der Cops hier, sie leben und arbeiten in dieser Gegend. Ich weiß ein bisschen mehr als die anderen, weil ich schon so lange in diesem Viertel lebe.
Früher waren die baumlangen weißen Cops in New Haven gefürchtet. Als starker Arm des Staates. So wie überall in den Vereinigten Staaten. Die Cops haben in den USA eine militärische Tradition, geschaffen nach dem Vorbild von Sir Robert Peel, der im 19. Jahrhundert die englische Polizei aufbaute. Peel führte bei der Polizei auch die soldatische Hierarchie ein: Officer, Lieutenant, Captain.
New Haven ist eine Stadt mit 125.000 Einwohnern, 2 Autostunden nördlich von New York. Eine alte Stadt aus der Gründerzeit, Sitz der renommierten Yale University. Die Cops in ihrem bunkerähnlichen Klinkerbau in der Innenstadt wachten über Recht und Ordnung. Sie verhafteten in den 60er Jahren zum Beispiel den Musiker Jim Morrison von der Gruppe The Doors.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar.
Er musste einsitzen, wegen unanständigen Verhaltens. Zu jener Zeit studierte hier auch der jetzige Präsident der USA. George W. Bush.
Damals lebte auch Sam Foster schon hier, ein afroamerikanischer Geschäftsmann, der eine Nachtbar betrieb.
I grew up in New Haven, and this area was a very good area to live in.
Ich wuchs in New Haven heran und man konnte in dieser Gegend sehr gut leben. Die Nachbarschaft war eher italienisch dominiert. Wir hatten hier eine große Brauerei. Als sie dicht machte, ging es mit der Innenstadt bergab. Die Leute zogen weg und die City kam herunter. Die Steuern gingen hoch, die Menschen verloren ihre Jobs. Das war die Zeit, als die Drogen zum Problem wurden. Diese Gegend wurde als Drogenumschlagplatz bekannt. Man konnte hier alles bekommen. Unsere Kinder wurden da reingezogen. Und zwischen 1980 und 1995 haben wir 50% dieser Generation verloren. Der Generation zwischen 12 und 25.
Die Hälfte der farbigen Jugendlichen, so schätzt Sam Foster, kam durch Drogen oder Gewalt um. Die Polizei habe sich nicht darum gekümmert, nach dem Motto, lass die Schwarzen sich doch gegenseitig abknallen.
Es begann 1980 mit zerbrochenen Fläschchen am Straßenrand. Pfeifen, mit denen Crack geraucht wurde. Dann kam die Drogenkriminalität. Die Süchtigen knackten erst Autos, dann brachen sie in Wohnungen ein. Drogengangs eroberten sich ganze Straßenzüge der Innenstadt. Die Lampen in den dunklen Fluren zerschossen, die Aufzüge kaputt, die Wände voller Graffiti. An den Straßenecken warteten drogensüchtige Prostituierte auf Freier. 7 Gangs gab es in dieser mittelgroßen Stadt. Im Schnitt starb dort jede Woche ein Mensch durch Mord.
Die alteingesessenen Bürger in New Haven verkauften panikartig ihre Häuser in der Orchard Street. Die letzten schlossen erst gar nicht mehr ab, denn ihre Häuser waren wertlos. Niemand gab dafür auch nur noch einen einzigen Dollar. 400 Meter weiter den Hügel hoch, da wo die Uni-Professoren wohnen, kostete ein Haus immer noch 1 Million Dollar.
Eine Situation genauso wie in anderen amerikanischen Städten. Und ein Teufelskreis. Immer mehr Drogensucht und Schwerkriminalität führten in den 80er Jahren zu einer Aufrüstung bei der Polizei. Wie im Krieg.
Ein privater Schießclub in den USA. In Krisenzeiten rüsten auch viele Bürger weiter auf. Sie haben Pistolen und Gewehre, um sich gegen Einbrüche und Überfälle auf eigene Faust wehren zu können. Auf den Staat und die Polizei verließen sich immer weniger Menschen. Die Kriminologen Wilson und Kelling kamen 1982 in einer großen Studie zu der Erkenntnis, dass auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen extrem wichtig sei.
Die Wissenschaftler stellten in ihrer Untersuchung die Broken-Windows-Theorie vor. Wenn an einem Gebäude das erste Fenster eingeworfen werde, sich aber niemand darum kümmere, würden binnen kurzer Zeit alle anderen Fenster auch eingeworfen. Ihr Fazit? Auch anscheinend kleine Vergehen sollten verfolgt oder verhindert werden. Sie empfahlen Community Policing.
Der New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani zog daraus seine eigenen Schlüsse und ging einen anderen Weg. Er führte in den 90er Jahren eine Zero-Tolerance-Politik ein, eine Null-Toleranz-Politik. Die Polizei ahndet auch kleine Vergehen wie Urinieren in der Öffentlichkeit, Betteln oder Alkohol trinken auf der Straße mit drastischen Strafen. Die Härte des Gesetzes. Im Gegensatz zum Community-Policing aber ohne Begleitprogramme und ohne Einbindung in die Gesellschaft.
Die Kriminalstatistik gab New Yorks Bürgermeister recht. Seine Zahlen entwickelten sich ähnlich positiv wie die in Städten mit Community Police. Allerdings sind sie teurer erkauft. Denn in New York füllten sich durch die Nulltoleranzpolitik die Gefängnisse immer stärker. San Francisco zum Beispiel hat mit Community Policing ähnlich gute Erfolge, aber mit weniger Gefängnisinsassen.
Die USA haben heute die höchste Gefangenenquote der Welt. Dort sitzen prozentual 8-mal so viele Menschen ein wie in Deutschland. Selbst wer in New York schwarz mit der U-Bahn fährt, riskiert eine Nacht im Kittchen. In New York werden die potenziellen Straftäter weggesperrt. In New Haven versucht man es erst gar nicht zur Straftat kommen zu lassen. 77, die Studie von Wilson und Kelling zeigte auch auf, wie Verbrechensviertel entstehen. Wer sich in seinem Quartier bedroht fühlt, zieht weg in sichere Stadtteile. Kriminelle rücken nach. Es entstehen sogenannte No-Go-Areas, in die sich niemand mehr traut. Wie damals die Orchard Street in New Haven. Elsa Berrios arbeitet als Polizistin in New Haven. Sie ist Tochter von Einwanderern aus Puerto Rico und wuchs in New Haven auf.
Ich wurde in der Orchard Street groß. Da habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Ich würde so sagen, zwischen 15 und 20 Jahren. Schießereien, Raub. Ich habe einige Freunde verloren, Leute, mit denen ich aufwuchs, mit denen ich zur Schule ging. Mit einer Freundin war ich auf der Highschool eng zusammen. Sie wurde Opfer eines brutalen Verbrechens. Sie wurde ermordet.
Die Wende in New Haven kam mit einer rothaarigen, zierlichen Frau. Kate Kodish studierte in Paris an der Sorbonne. Zurück in den USA arbeitete sie in der Lesben- und Schwulenbewegung mit. Sie agitierte gegen den Vietnamkrieg. Kodish macht heute Yoga und trägt bunte Röcke. Der liberale Polizeipräsident von New Haven setzte 1992 alles auf eine Karte und machte aus der Pazifistin eine Polizistin. Kate Kodish wurde Chefin der Polizeischule von New Haven im Range eines Captains. Die zierliche Frau mit der sanften Stimme traf auf die stiernackigen Bullen von der Drogenfront.
They were adventurers as opposed to service providers.
Die Leute waren abenteuerlustig und keine Dienstleister. Das waren Leute, die darauf aus waren, rauszugehen, die Leute am Kragen zu packen und in den Knast zu werfen, anstatt sich um Plätze in Drogenbehandlungszentren zu kümmern, von denen es ohnehin keine gab, anstatt mit den Leuten zu arbeiten und zu lernen, warum Männer prügeln und warum die Frauen bleiben.
Die neue Chefin machte aus Rekruten Schüler. Vor allem aber schaffte sie den stumpfen Drill ab.
Wenn der Chef kam, standen alle auf. Und wenn einer vergessen hatte, sein Namensschild anzubringen, wurde er entlassen. Das war so dumm. Am Ende des Tages hatten die Leute in der Klasse die ganze Zeit auf harten, unbequemen Stühlen gesessen. 9 Stunden. Und bevor sie gehen durften, warf der Chef noch eine Ladung Konfetti in die Luft. Und die Klasse musste alles aufheben. Das schafft Disziplin. Das zeigt dir, wie man ein Mann wird. Oder die Leute mussten den Boden mit Zahnbürsten schrubben. Es war sadistisch. Machtmissbrauch. Die schlimmsten Vorbilder, die man sich vorstellen kann. Wenn du Leuten lehrst, Menschen schlecht zu behandeln, dann werden sie hinterher genau das tun. Andere Menschen schlecht behandeln. Wir tun das nicht.
Die Menschen draußen besser behandeln, aber auch die Polizeischüler. Kate Kodish ließ die Lehrpläne umschreiben. Neben Sport und Schießtraining wurde den neuen Cops nun auch gutes Englisch beigebracht. In Rollenspielen lernen sie, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Die Polizeischule ist heute bunter als früher. Banner mit handgemalten Sprüchen hängen an den Wänden. Zum Beispiel steht dort in poppigen Farben ein Spruch von Victor Hugo.
Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Kate Kodish, die einzige Zivilistin an der Spitze einer US-Polizeischule, brachte einen eigenen Spruch mit.
Unser Slogan war immer, behandle als Polizist die anderen so, wie du es für dich von einem anderen Polizisten erwarten würdest. Wir haben das Thema sexuelle Nötigung aufgegriffen, Misshandlung von Älteren, Arbeit mit Prostituierten, mit Obdachlosen, mit geistig und körperlich Behinderten. Wir haben als erstes die Präsenz von Polizei eingeführt.
Heute ist die Polizei in New Haven da, wo die Bürger sie haben will, auf der Straße. Früher freuten sich Polizisten, wenn sie in den warmen, trockenen Streifenwagen durften. Kodish setzte sie wieder aufs Fahrrad oder lässt sie zu Fuß patrouillieren. Früher war ein guter Polizist in New Haven einer, der möglichst viele Verdächtige festnahm. Kodish brachte ihren Rekruten bei, dass jede Verhaftung zunächst mal ein Misserfolg ist, weil die Prävention nicht geklappt hat. Früher mussten Rekruten mindestens 1,80 Meter groß sein. Das waren meist nur weiße Männer. Aber die Menschen in den Problemgebieten sind fast alle Latinos und Afroamerikaner. Und die Mehrheit von ihnen ist weiblich. Kate Codish stellte Farbige und Frauen ein, am liebsten farbige Frauen. Zum Beispiel Elsa Barrios, die erste von inzwischen 15 Latino-Frauen in der Polizei von New Haven.
Community-based policing, what I think of it is,
gemeindeorientierte Polizeiarbeit, das ist für mich wie eine Familie. Dass ich ein Teil der Menschen dieser Stadt bin.
The people within the community. It was quite interesting how people approached me on this job.
Es war schon interessant, wie die Leute auf der Arbeit mich betrachteten und es immer noch tun. Tatsächlich hast du ein paar Leute, die dich beobachten. Sie fragen sich, warum ich den Job bekommen habe. Ich bin Latino und ich bin weiblich. Einige Leute vergessen, dass ich dieselben schriftlichen Tests machen musste wie sie, dieselben körperlichen Tests. Und das sehen sie einfach nicht. Ich mache meine Arbeit so gut es geht. Ich versuche es zu ignorieren. Die Leute auf der Straße akzeptieren und respektieren mich. Ich versuche jeden so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte.
Elsa Berrios spürt immer noch Gegenwind, selbst in der Polizei. Kate Codish auch, obwohl die Mehrheit der Polizisten auf den Straßen New Havens bereits durch ihre Schule gegangen ist.
I still get in my mailbox on the door toilet paper rolled up.
Ich kriege immer noch zusammengerolltes Klopapier in den Briefkasten. Es gab Vorfälle, wo Leute ihren Darm in der Dusche entleert haben. Das ist offenbar eine Maßnahme, seine Unzufriedenheit mit der Führung kundzutun. Das sind Erwachsene. Das sind nicht neue Studenten, sondern Leute, die seit 20 Jahren hier arbeiten. Lieutenants, Captains.
J.D. Smith ist einer von den alten weißen Polizisten, aber einer, der Community Policing verinnerlicht hat. Smith leitet eine der 10 neuen Polizeistationen in ganz New Haven. Statt nur von einem Hauptquartier aus zu operieren, wie früher, hat die Gemeindepolizei heute in jedem Stadtteil einen Posten. Deren Chefs sollen dort in dem Viertel auch wohnen und Kontakte zu allen relevanten Gruppen halten, zu Kirchen, Schulen und Geschäftsleuten. Die Polizei hilft, sogenannte Blockwatches zu gründen, Nachbarschaftsgruppen, die auf ihren Block Acht geben. Die Polizisten müssen Kommunikationsprofis sein, so wie Lieutenant J.D. Smith. Smith patrouilliert durch die Stevens Street. Hier gibt es noch viel zu tun. Die Straße ist verdreckt mit Müll, die Häuser sind in schlechtem Zustand.
And I think that just kind of lets people say, think that, well, if the street looks so bad, I guess I can act any way I want to act.
Und wenn die Straße so schlecht aussieht, dann glaube ich, dass jeder denkt, er kann tun und lassen, was er will. Wenn man sich also um die kleinen Sachen wie Abfall kümmert, um die einfach irgendwo geparkten Autos, dann bringt man ein bisschen Stolz in die Nachbarschaft, in die Straße. Und sie sehen, wie es vorwärts geht. Wir sprechen mit den jüngeren Kindern, den Teenagern, und sagen ihnen, dass sie bestimmte Sachen lassen sollen. Heb das Papier auf, benimm dich nicht so und so. Das ist eine Sache, was gemeindeorientierte Polizei macht. Sie kümmert sich um die zerbrochenen Fenster.
Die gemeindeorientierte Polizeiarbeit findet inzwischen weltweit Nachahmer, auch in Deutschland. Hier gibt es in vielen Städten inzwischen sogenannte Kontaktbereichsbeamte oder Bezirksbeamte. Das sind Polizisten, die in einzelnen Stadtteilen auf den Straßen präsent sind und Verbindung zu Kindergärten, Schulen und Vereinen halten. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel hat 82 Bezirksbeamte. Dort entstand außerdem ein Ordnungs- und Servicedienst. Die Stadt schickt täglich 120 Mitarbeiter in Uniform auf die Straßen. Sie schreiten ein gegen störenden Alkoholgenuss oder gegen aggressives Betteln, gegen Verunreinigungen auf den Straßen oder Störungen der Nachtruhe.
Die Regierung der USA gab in den 90er Jahren viel Geld für solche Projekte, denn die traditionelle Polizeiarbeit wurde als Sackgasse empfunden. New Haven begann als eine der ersten Städte mit der gemeindeorientierten Polizeiarbeit. Viele andere folgten.
In New Haven verband man verschiedene Strategien. Weed and Seed, Jäten und Säen. Damit begann das neue Konzept in den 90er Jahren. Zerstörte Häuser wurden einfach abgerissen, die Gangs mit massivem Druck aus den Häusern und Straßen herausgedrängt. Viele Drogenbosse verschwanden. Andere kamen ins Gefängnis. Wiederum andere schafften die Wände und hängen heute Geranien unter die Fenster, aus denen heraus sie früher Drogen verkauften. Neue Häuser wurden gebaut und zu günstigen Preisen an junge Familien verkauft. Das war die Basis für eine gesunde Sozialstruktur.
Sam Foster lebte damals gerade in Scheidung und brauchte ein neues Haus. Für ihn kam das Programm genau passend.
It was a brand new house. Nobody had lived here before. Nobody wanted to buy this property.
Das war ein nagelneues Haus. Niemand hatte vorher darin gelebt. Niemand wollte es kaufen.
Sam Fosters einziges Problem war, an der Orchard Street einen Obermieter zu finden. Der Afroamerikaner baute eine Agentur für Pflegekräfte auf. Sie kümmern sich in seinem Viertel heute um ältere Menschen.
Well, because I came in not trying to hurt anybody.
Ich wollte hier niemandem was, sondern den Leuten eher helfen, Jobs zu finden, ringsum aufzuräumen. Das entwickelte sich gut. Immer wenn ich irgendwas brauchte, zum Beispiel Hilfe bei der Straßenreinigung, ging ich zum Chef des Amtes für Stadtreinigung. Wenn ich hier Bäume brauchte, ging ich zum Chef des Gartenamtes. Wenn ich Polizisten brauchte, kam auch jemand. Das Ganze war eine Methode, die Chefs der Ämter hierher zu bringen und ihnen Druck zu machen, dass sie ihre Aufgaben erfüllten. Und es funktionierte.
And it worked.
Die gemeinsame Kraftanstrengung zeigt erstaunliche Erfolge. Gewaltverbrechen gingen in New Haven um 60% zurück, die Gesamtkriminalität um 55%. New Haven ist heute so sicher wie seit 40 Jahren nicht mehr. Community Policing macht viel Arbeit. Die Erfolge sind erstaunlich. Dennoch, ein Wundermittel gegen Kriminalität ist es nicht.
Community Policing kann die Grundprobleme der Gesellschaft nicht lösen. Die riesige Kluft in Amerika zwischen Arm und Reich, Arbeitslosigkeit, dass Eltern ihre Kinder verwahrlosen lassen, dass Mädchen mit 14 schon schwanger werden und vor allem das Drogenproblem und die Bewaffnung einer Gesellschaft bis an die Zähne.
Die US-Amerikaner sind und bleiben Waffennarren. Die Mordrate liegt dort etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Hier eine Szene aus Los Angeles. Ein Reporter berichtet über einen Schusswechsel zwischen einer schwer bewaffneten Gang und der Polizei. Der Journalist gerät in die Schießerei hinein.
Einer der Polizisten fing mit der Schießerei an. Er versucht gerade. In diesem Moment gibt es einen Schusswechsel. Einen Schusswechsel zwischen der Polizei und den Kriminellen.
In diesem Moment la policía está intercambiando balas con los presuntos asaltantes.
Einer der Täter hat sich gepanzert. Kugeln aus den Polizeigewehren dringen nicht durch.
One of the officers there said it was like a monster movie where.
Einer von uns sagte, es sei wie in einem Monsterfilm. Man greift das Monster an, aber es fällt nicht um, sondern kommt immer näher. Das ist schon eine unheimliche Situation. In der Nähe gab es einen Waffenladen. Jemand kam auf die gute Idee, von dort automatische Waffen mit hoher Durchschlagskraft zu holen, um diesen Typen zu erledigen. Wir gingen zu dem Waffenladen und der Besitzer war gerne bereit, uns die Waffen zu leihen. Wir brachten sie gleich zum Tatort.
Die Polizei filmte, wie sie den gepanzerten, wild um sich feuernden Mann mit einem Schuss in den Nacken tötete.
Derek Brock, you know about the gunshots the other night?
Yeah, I saw him too before.
Die Gewaltbereitschaft ist auch in New Haven noch spürbar. Lieutenant J.D. Smith sammelt in seinem Viertel Informationen zu einer Schießerei. Zwei Tage zuvor waren einige Jugendliche daran beteiligt. Die Gemeindepolizei beschreibt solche Taten ausführlich auf ihrer Homepage und im lokalen Fernsehen. Namen und Adressen der Verdächtigen werden dabei genannt. Lieutenant Smith befragt einen Augenzeugen aus seinem Viertel.
Good afternoon, sir. How are you?
Good, good.
What's happening? What were you telling me yesterday?
That car? Yeah, it looks like the car that was involved in that accident down there. Same color car and everything. Like I say, it was a young kid, that's all I know.
A kid from our neighborhood?
No, I never saw him before. Real young. I don't know, maybe this kid's 17, 18, young, small, little guy. You know.
We must talk every day, right?
Yeah.
Seit den Anschlägen auf das World Trade Center vom 11. September 2001 haben sich die Prioritäten in den USA wieder verschoben. Harte Polizisten sind wieder gefragt. Helden im Kampf gegen das Böse. Die Polizeipräsenz an Flughäfen und wichtigen Einrichtungen hat sich drastisch erhöht. Parallel dazu geheimdienstliche Ermittlungen, das Rumschnüffeln im Privatleben verdächtiger Personen. Die Gemeindepolizei muss immer mehr Personal für den Krieg gegen den Terror abstellen.
Professor Joe Ryan von der New Yorker Pace University sieht hier eine falsche Entwicklung. Ryan berät das neue Heimatschutzministerium. Für ihn ist die Gemeindepolizei nicht nur gut in der normalen Polizeiarbeit, sondern auch im Kampf gegen den Terrorismus.
Hopefully it's still expanding, okay?
Hoffentlich weitet sich das noch weiter aus. Ich arbeite ja beratend für den Heimatschutz. Der beste Weg, um mit dem Terrorismus fertig zu werden, ist, die Beamten wieder in die Gemeinden zurückzubringen. So weiß man, was dort läuft. Wenn wir Polizeiarbeit als Geheimdienstaktionen durchführen, wird unsere Verfassung ausgehöhlt. Ich weiß, dass die Bush-Regierung dieses und jenes durchführen muss, um mit dem Terrorismus fertig zu werden. Sie müssen schnell handeln. Doch Probleme kann man nicht immer schnell lösen. Dafür braucht man Zeit.
Ein Krieg gegen den Terror ist genauso wenig zu gewinnen wie ein Krieg gegen die Drogen. Community Policing hat einen ganz anderen Ansatz. Es ist ein Kampf für mehr Friedlichkeit, eine Einladung an alle für eine bessere Gesellschaft. Je mehr Kinder und Jugendliche die Einladung annehmen, umso weniger von ihnen fallen auf Drogen herein.
Die Zeit hat in New Haven bewiesen, wie erfolgreich die Gemeindepolizei ist. 1990 gab es noch 21.000 Verbrechen. Heute sind es unter 9.000. Das bedeutet pro Woche 200 Verbrechensopfer weniger.
Die Orchards